Radio Potsdam. Smyrek trifft.
Dieses Jahr hat die Stadt Potsdam das Leitbild Stadt trifft Kirche. Und Smyrek trifft heute Matthias Fichtmüller. Er ist Pfarrer, ist verheiratet und hat 4 Kinder, war zuletzt Superintendent in Jüterbock und kam 2008 nach Potsdam. Seit damals und heute ist er theologischer Vorstand am Oberlinhaus. Und wir treffen uns heute in der Oberlinkirche direkt auf dem Gelände hier in Babelsberg. Wenn Sie, liebe Hörer, wissen wollen, was Diakonie eigentlich bedeutet, wie man in der heutigen Zeit Orientierung findet, was Angela Merkel damit zu tun hat und welche Rolle Honig spielt, dann sind Sie in dieser Sendung richtig. Wir versuchen Antworten zu finden. Hallo und herzlich willkommen in meiner Sendung. Guten Tag, Herr Fichtmüller.
Hallo, Herr Smyrek. Ich freue mich und grüße die Hörerinnen und Hörer.
Wo kommt eigentlich der Name her, Oberlinhaus?
Ganz viele Menschen denken, weil wir hier als Potsdamer am Stadtrand von Berlin leben, das hat irgendwas mit Berlin zu tun, dem ist nicht so. Johann Friedrich Oberlin oder wie die Franzosen sagen würden, Jean-Frédéric Oberlin, war ein französischer oder ein elsässischer Sozialreformer. Und das Elsass ist ja im Laufe der Jahrhunderte immer mal zwischen Frankreich und Deutschland hin und her gewandert. Er war Zeitgenosse von Goethe und hat tatsächlich in Frankreich heute einen großen Stellenwert als ein national bedeutsamer Pädagoge.
Das Wort Diakonie, gehen wir mal dahin, ist ja altgriechisch, ne, und bedeutet Diener, ne, und übertragen Dienst am Menschen im kirchlichen Rahmen. Was ist für Sie der Geist der Diakonie?
Also die Diakonie gibt es ja so nicht. Es gibt die Tätigkeit dessen, wovon die Bibel in Einzelfällen immer auch berichtet, dass man tatsächlich dazwischen geht, dass man hilft denen, die Hilfe brauchen. Und das ist ein Teil der Motivation vieler unserer Mitarbeitenden, dass man bereit ist, zu helfen, anderen Menschen ja Unterstützung zu geben oder, und das hat sich eben gewandelt in der Diakonie, tatsächlich fachlich professionelle Hilfe und Unterstützung für Menschen zu ermöglichen, die das dringend notwendig haben.
Was bedeutet das bei Ihnen konkret? Was bieten Sie an?
Das Oberlinhaus ist in den 150 Jahren seiner Geschichte sehr gewachsen, hat ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche. Wir bezeichnen das heute mit den 3 großen Begriffen bilden, begleiten und behandeln. Zur Bildung gehören unsere Förderschulen dazu. Weit über 300 Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen, heute sagt man Förderbedarfen, werden in diesen Schulen unterrichtet. Wir haben einen Bereich Gesundheit, in dem Menschen in schwerpunktmäßig Orthopädie und neuerdings auch Hören medizinische Unterstützung erfahren. Und wir haben das, was heute Teilhabe heißt, früher mit dem Begriff der Behindertenhilfe umschrieben, also Menschen mit verschiedenen Behinderungen und Einschränkungen finden im Oberlinhaus Hilfe und Unterstützung.
Was macht denn die Diakonie anders als andere Krankenhäuser? Zum Beispiel nehmen wir mal das Ernst von Bergmann hier in Potsdam.
Also in beiden Häusern wird eine hochqualitativ gute Arbeit geleistet. Das ist, denke ich, unstrittig. Und wir haben uns spezialisiert auf Orthopädie, wenn man in dem Bild der Klinik bleibt. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied ist, dass Menschen aus einer inneren Motivation, aus dem christlichen Glauben heraus, im Oberlinhaus angefangen haben und gesagt haben, ich will mit dieser Einstellung hier im Oberlinhaus arbeiten und diese christlichen Werte auch in meinem Arbeitsalltag verkörpern. Das gibt sicherlich auch im Ernst von Bergmann oder in anderen nicht konfessionellen Häusern. Aber eine diakonische Einrichtung wie das Oberlinhaus ist natürlich ein besonderer Magnet für Menschen, die sagen, ich will als Christ fachlich gute Arbeit leisten und meinen Werten im Berufsalltag auch leben können.
Nun gibt es aber immer weniger Menschen, die den Brandenburger Kirchen angehören. Und Sie haben ja 1800 Mitarbeiter, Tendenz stabil oder sogar steigend. Ist das ein Konflikt?
Es ist eine Herausforderung in erster Linie. Ich würde es gar nicht unbedingt als Konflikt bezeichnen. Ja, es stimmt, wir haben schon immer übrigens im Oberlinhaus Menschen angestellt und machen das jetzt auch ganz bewusst, die keiner christlichen Kirche angehören. Weil wir sagen, all die, die unser Leitbild mittragen, die christlichen Wurzeln des Unternehmens und die Wirkung in die Gegenwart hinein mitgestalten wollen, die sind im Oberlinhaus willkommen. Niemand muss hier ein persönliches Glaubenszeugnis ablegen, aber das Oberlinhaus selbst, die Organisation, die Einrichtung, wir definieren, dass wir ein christliches Unternehmen sind und wir leben das auch.
1800 Mitarbeiter, das ist ja nicht wenig. Wie gut kennen Sie die und wie gut kennen die Sie?
Also alle 1800 kenne ich nicht und wir haben ein sehr schönes Format, in dem ich gern auch zugegen bin. Wir haben ungefähr 10-mal im Jahr den sogenannten Willkommenssegen. Daher werden neue Mitarbeitende, die neu angefangen haben, für 2 Tage aus ihrem Arbeitsalltag herausgeholt. Wir heißen sie mit einer Fortbildung willkommen. Sie lernen sich untereinander kennen. Da kann dann tatsächlich ein leitender Arzt neben einem Hausmeister sitzen und die befassen sich 2 Tage mit Dingen der Geschichte des Oberlinhauses, mit verschiedenen Arbeitsbereichen und eben auch mit dem Vorstand. Denen begegne ich dort und lerne sie ein wenig kennen, aber alle 1800, das ist dann doch zu viel.
Das heißt, es könnte vorkommen, Sie sitzen in der Straßenbahn, die Straßenbahn ist voll, alles Ihre Mitarbeiter und Sie kennen die im Zweifel nicht.
Das ist richtig, aber ich sage am Ende dieser Veranstaltung des Willkommens Segens immer den neuen Mitarbeitenden. Wissen Sie, ich bin schon 53. Also wenn mein Erinnerungsvermögen nachlässt und Sie mich in der Stadt treffen und ich Sie nicht gleich erkenne, lächeln Sie mich freundlich an. Ich lächle dann zurück, bin ja ein höflicher Mensch und dann klappt das schon.
Genau, ist ja grundsätzlich ganz schön, ne? Auf der Straße auch lächeln. Hat das Modell Diakonie Zukunft?
Das Modell Diakonie hat deshalb Zukunft, weil ich glaube, dass in einer Zeit, in der viele klassische Zuordnungen wegbrechen, politische Parteien, Ideologien zusammengebrochen sind, Menschen sich nach Werten sehnen. Das müssen nicht christliche Werte sein. Aber Menschen sehnen sich danach, ist meine feste Überzeugung, ein Stück festen Grund und Anker zu haben. Und da bietet die Diakonie oder das Oberlinhaus als konfessionell geprägtes Unternehmen natürlich einen besonderen Ankerplatz, hier ein Stück Heimat zu finden und zu merken, es geht um Fachlichkeit, es geht um Innovation, aber es geht immer auch um eine Kultur des Miteinanders und um Werte, die Menschen in den 8 Stunden, die sie hier am Tag leben und arbeiten, wirklich auch eine Verankerung geben zu können. Von daher glaube ich ganz sicher, dass Diakonie eine Zukunft hat.
Die Sehnsucht nach Rahmen und Werteorientierung, die werden wir nachher später in der Sendung nochmal behandeln. Sie tun ja auch viel für das Verständnis der Dinge, also dass man sich bestimmte Sachen besser vorstellen kann. Ein Beispiel, Sie haben einen Sinnesgarten, was das ist und ob da was wächst, das klären wir nach der nächsten Musik.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Willkommen zurück. Heute bei mir im Themenjahr der Stadt Potsdam, Stadt trifft Kirche. Ein Pfarrer und nicht nur das, er ist auch der Chef des Oberlinhauses. Matthias Fichtmüller, willkommen zurück.
Ja, ich freue mich auf die 2. Runde.
Bevor die ganz großen Fragen kommen, zum Beispiel nach dem Sinn des Lebens, fangen wir mal ein bisschen kleiner an. Sie haben einen Sinnesgarten. Was ist das?
Im Oberlinhaus hat von Anfang an seit 1887 die Arbeit mit taubblinden Menschen einen hohen Stellenwert. Für Deutschland und für Europa übrigens der Beginn der qualifizierten Taubblindenarbeit stand hier in Babelsberg. Das hat es vorher hier noch nicht gegeben. Wir haben seit einigen Jahren ein ehrgeiziges Projekt. Menschen, die keinen der beiden Fernsinne haben, also weder hören noch sehen können, in besonderer Weise Kommunikation und Erlebnisse der anderen Sinne nahezubringen. Dazu gehört dieser Sinnesgarten, ein kleiner Garten, in dem Pflanzen sind, an denen man riechen kann, die man schmecken kann, die man fühlen kann, in dem Wasser eine große Rolle spielt, in dem unterschiedliche Bodenbeläge für Menschen mit Hörsehbehinderung ein Ertasten der Umwelt über die Füße möglich machen. All das und noch viel mehr ist der Sinnesgarten an der Ecke Alt-Nova Wes, Rudolf-Breitscheid-Straße gelegen. Die Hörerinnen und Hörer sind willkommen, da mal reinzuschauen und zu sehen, was andere Menschen nicht sehen können, nämlich den Sinnesgarten.
Was Sie dann im Zweifel erfühlen müssen, und eine ganz unangenehme Fühlerfahrung ist ja das Stechen. Und Sie haben eine Leidenschaft, habe ich gehört, die im entfernten Sinne damit zu tun hat. Sie sind Imker, ne? Auch.
Ja, ich bin Hobby-Imker, habe 2 oder 3 Völker, je nachdem, wie viele aus dem Winter kommen. Die echten Imker, die jetzt zuhören, die werden mit den Augen rollen und sagen, meine 20 Völker, die man hier haben kann, ohne Gewerbe anmelden zu müssen, das ist ja deutlich mehr. Das stimmt, die Bienen lehren ein wenig Ruhe, sie lehren, glaube ich, auch ein wenig Demut. Und für mich ist der Honig ein Geschenk des Himmels.
Schon mal gestochen worden?
Ja, klar, das passiert. Ja. Aber ich bin da nicht sehr allergisch, es piekst ein bisschen und ich rede mir immer ein, es ist ein Rheuma-Prophylaxe.
Wie viele Arbeiterinnen arbeiten denn da an ihrem Honig? Oder anders gefragt, wo arbeiten mehr, im Oberlinhaus oder im Bienenstock?
Nee, so ein Bienenstock hat schon 30 bis, wenn es hochkommt, 60.000 Bienen.
Wow.
In einem Bienenstock eine Königin, übrigens nicht sehr demokratisch, muss man sagen. Und die Drohnen, die männlichen Bienen, die haben einmal das Vergnügen, die paar, die es schaffen, mit der Königin Sex zu haben, aber dann sind sie überflüssig. Das ist nicht unbedingt ein Modell, das ich auf die Menschheit übertragen möchte. Das
motiviert nicht besonders, ne? Wo haben Bienen und Menschen Gemeinsamkeiten, was denken Sie?
Ich hoffe, dass Menschen von Bienen einiges lernen können, den Fleiß zum Beispiel, die Emsigkeit. Aber, und das ist dann auch wieder die Grenze, Bienen fliegen, eine Arbeitsbiene fliegt tatsächlich so lange, bis sie tot vom Himmel fällt. Und sie arbeitet sich zu Tode. Ich hoffe, das lernen wir Menschen, dass zu einem guten und erfüllten Leben Anspannung, Freude, aber eben auch Entspannung gehört, dass Ruhe dazu gehört. Deswegen ist mir der Sonntag so wichtig. Eine Unterbrechung des Alltages, in dem man, wer möchte, den Gottesdienst besuchen kann, aber eben auch Zeit für sich hat, natürlich auch Zeit für die Familie hat, in dem man wirklich runterkommt.
Wie sind Sie zur Imkerei gekommen?
Mein Vater war Imker. Dort habe ich das als Kind, ich will nicht sagen gelernt, aber ich habe mir einiges abgeguckt. Und wenn man dann so zwischen 40 und 50 ist und fragt, ist das jetzt die Midlife-Crisis oder wie bereite ich mich auf das Älterwerden vor, dann standen verschiedene Optionen zur Auswahl. Und in der Familie ist der Vorschlag, Imker zu werden, mit großem Applaus angenommen worden. Okay.
Sie sind ja in Angermünde geboren und kommen aus einem Pfarrhaus in der Uckermark. Was ist das Wichtigste, würden Sie sagen, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben haben?
Gelernt, selbst sehr schnell selbstständig zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Erziehungsprogramm meines Vaters war. Meine Mutter ist gestorben an einem Autounfall mit 33 Jahren, da war ich 10 Jahre alt. Also erst mal zunächst meines Vaters war. Oder ob sie das einfach im Laufe des Lebens so ergeben hat. Ich habe eine unbändige Freiheit in meiner Kindheit und Jugend erlebt, von meinem Elternhaus aus. Und ich habe gewusst, dass ich im Ernstfall einen Rückhalt habe, der mich stärkt, auch in politischen Auseinandersetzungen in der Schule.
Und ist es auch so ein bisschen das, was Sie Ihren Kindern mitgeben möchten?
Ich möchte, dass meine Kinder im Resümee ihrer Kindheit und Jugend, die sie bei uns, mit uns verbracht haben, gelernt haben, dass sie Wurzeln haben, dass es eine Zusammengehörigkeit gibt, die sie stärkt und dass sie von uns Flügel bekommen haben, die sie hat Flügel werden lassen.
Wir kommen gleich zu Martin Luther und Angela Merkel und hören vorher aber noch ein paar Takte Musik. Was hören wir jetzt?
Als Zweites würde ich gern von den Proclaimers 500 Miles hören. Ein Lied, nach dem man wunderbar tanzen kann. Nicht die klassischen Tänze, aber man kann richtig auf der Tanzfläche aus sich herausgehen. Man kann rumspringen und ist am Ende, wenn man das Lied durchgetanzt hat, auch richtig K.O.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir in der Sendung heute Matthias Fichtmüller, ein Imker, ein Theologe, ein Pfarrer und ein Vorstand. Vorstand vom Oberlin-Haus. Willkommen zurück. Sie haben viele Traditionen. Eine davon ist die jährliche Oberlin-Rede. Menschen, die man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, lernt man dabei mal ein bisschen anders kennen. Matthias Platzek war dabei, Dagmar Reim, Gründungsintendantin des RBB, war im letzten Jahr da. In diesem Jahr, im großen Lutherjahr, wird ein ganz besonderer Gast erwartet, Angela Merkel. Eigentlich sah es lange so aus, als kommt sie sicher als Bundeskanzlerin. Jetzt ist da ein bisschen Bewegung drin, ne? Mit einem Gegenkandidaten der SPD, Martin Schulz. Wie nehmen Sie die aktuelle politische Situation wahr?
Also zunächst freue ich mich, dass Angela Merkel, als wir sie angefragt haben, und da sind wir als Oberlin-Haus unserem Aufsichtsratmitglied Matthias Platzek sehr dankbar, der den Brief mit unterschrieben hat und uns sicherlich da auch Türen geöffnet hat, dass Angela Merkel auf unsere Anfrage sofort Ja gesagt hat. Und sie hat rückgefragt, und das fand ich sehr schön, sie hat gesagt, egal wie die politische Entwicklung des Jahres 2017 wird, damals war übrigens noch nicht offiziell bekannt, ob sie als Kanzlerkandidatin der CDU zur Verfügung steht, sie wird ins Oberlin-Haus kommen. Das ist für uns eine wirkliche Freude, dass sie diese schöne Reihe der Oberlin-Reden fortsetzt und dass sie in dieser Oberlin-Rede, und das ist für uns eben der wesentliche Anspruch, tatsächlich ganz persönlich berichtet. Wir hoffen, dass sie über ihre Erfahrungen in der Diakonie erzählen wird. Und wenn jetzt der Wahlkampf ein wenig spannender wird, dann ist es auch eine schöne Sache, auch eine schöne Sache für die Demokratie.
Bei der Oberlin-Rede geht es ja auch vordergründig um den Menschen am Mikrofon. Was glauben Sie, wie persönlich wird Angela Merkel?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich nicht in die Zukunft sehen kann. Es gibt zwei Bereiche. Wir würden mit dem Bundeskanzleramt, mit ihr eine Rede, das Redethema im Groben abklären. Sie hat sicherlich Vorschläge, was sie dazu, wozu sie gern sprechen möchte. Es soll eben kein Wahlkampf sein. Es wird kein Wahlkampf sein. Die Bundestagswahl ist ja dann längst vorbei. Ich hoffe, dass sie aus ihren ganz persönlichen Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend berichtet, die sie in einem Pfarrhaus in der Uckermark, in einer diakonischen Einrichtung, wie sie das erlebt hat. Und wenn nicht, gibt es nach der Rede ein kurzes Interview, so eine halbe Stunde Gespräch mit ihr. Dann werde ich sicherlich einige Fragen dazu stellen.
Schön, Sie sind ja beide in der Uckermark Frau Merkel hat lange dort gelebt. Sie sind dort geboren. Verbindet das auch so ein bisschen oder haben Sie sich vielleicht sogar mal beim Bäcker oder im Bus getroffen?
Nee, Templin war dann von Angermünde doch ein bisschen entfernt. Möglicherweise, sie ist ja auch ein paar Jahre älter als ich, möglicherweise hat man sich mal irgendwo auf Veranstaltungen getroffen, ohne dass wir voneinander wussten. Aber das ist nicht wirklich das Kriterium. Ich freue mich, dass sie als Bundeskanzlerin zugesagt hat und ins Oberlinhaus kommen wird.
Kommen wir von Frau Merkel zu Herrn Luther, Martin Luther. In diesem Jahr wird 500 Jahre Luther, Reformation gefeiert, Anschlag der 95 Thesen in Wittenberg. Wer ist Martin Luther für Matthias Fichtenmüller?
Martin Luther ist für mich in erster Linie ein Sprachgenie, das die deutsche Sprache in einer Weise modernisiert hat und zeitlos gemacht hat, dass ich über die Wirkungen bis heute wirklich dankbar bin. Ich möchte nach wie vor die Lutherbibel benutzen. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Im Theologiestudium mussten wir ja auch die alten Sprachen lernen, um die Urtexte tatsächlich in der jeweiligen Ursprache lesen zu können. An Martin Luther kommt niemand vorbei. Und darüber hinaus hat er als Katholik seine Kirche reformieren wollen. Und dann ist spätestens 1530 daraus die evangelische Kirche entstanden. In dieser Tradition fühle ich mich. Ich bin evangelisch, weil ich in ein evangelisches Elternhaus hineingeboren wurde. Ich freue mich aber über viele theologische Entwicklungen, die mir Heimat geworden sind und die auf Martin Luther zurückgehen.
Was würden Sie sagen, ist seine wichtigste Eigenschaft?
Luthers wichtigste Eigenschaft. Nun, das ist schwer zu sagen. Ich kann ja nur die Wirkungen beurteilen, nicht so sehr die Eigenschaften. Dann hätte ich ihn erleben müssen. Ich glaube, dass er ein Mann war, der von seinem Glauben und der Notwendigkeit, diese Kirche zu verändern, so überzeugt war, dass er diesen Weg konsequent gegangen ist.
Und viel Mut war auch dabei.
Genau, und vor dem Reichstag 1521 zu stehen und zu sagen, ich stehe hier, kann ich anders, Gott helfe mir, Amen. Also das finde ich schon beeindruckend, vor dem mächtigsten Mann der Welt damals, dem Kaiser zu stehen und sein Bekenntnis abzugeben.
Die Rolle der Kirche hat sich inzwischen verändert, ist längst nicht mehr Heimat für alle. Wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Wo suchen die Menschen heute ihre Orientierung? Wo finden sie Halt und Sicherheit außerhalb der Kirche? Was denken Sie? Oder finden Sie die überhaupt? Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich finden Menschen auch außerhalb der Kirche Halt und Sicherheit. Aber die Kirche bietet, die christlichen Kirchen, muss man ja im Plural sagen, die bieten tatsächlich ein Angebot anzuknüpfen an eine Geborgenheit, die über das eigene Leben hinausgeht. Der Glaube an Gott ist viel größer als meine Beschränktheit. Mein Leben, ich bin jetzt 53, wird irgendwann in einigen Jahren zu Ende sein. Gott sei Dank weiß ich das nicht. Aber der christliche Glaube lebt im Wesentlichen auch daraus, dass er verheißt, aber das war nicht alles. Diese 70, 80, 90 oder wie weiß ich, wie viele Jahre mir geschenkt werden, die sind nicht alles. Es geht darüber hinaus. Und das ist schon etwas sehr Beeindruckendes. Ich habe in meinem Leben als Pfarrer ungefähr 500 Menschen beerdigt. Ganz unterschiedliche Gespräche mit Angehörigen führen müssen. Ich habe kleine Kinder beerdigt. Ich habe Selbstmörder beerdigen müssen. Und ich habe alte Menschen beerdigt, die in den Gesprächen vor ihrem Tod darum gebeten haben, dass der liebe Gott sie doch nun endlich sterben lässt. Wenn man an den Grenzen des Lebens kommt, dann ist die Frage, was kommt danach, unweigerlich da. Ich glaube, es ist auch eine altersunabhängige Frage. Und ein Glauben zu haben, der über diese Grenze hinausgeht, das finde ich für mich etwas sehr Tröstliches.
Die Menschen sind ja auch traditionell und seit ihrer Entstehung auf der Suche nach einfachen Antworten. Ne? Die heutige Zeit scheint aber immer weniger davon zu bieten. Es wird immer komplexer, habe ich das Gefühl. In den Medien findet man heute, wenn man will, scheinbar Antwort auf jede Frage und dazu aber gleich wieder 100 Meinungen. Das macht unsicher.
Das macht auf jeden Fall unsicher. Trotzdem glaube ich, dass es diese Komplexität auch früher schon gegeben hat. Sich mit den Sinnfragen des Lebens auseinanderzusetzen, war wahrscheinlich auch vor 200, 300, 400 oder 500 Jahren ähnlich wie heute. Die antike Theologie und auch die Lehre, die Philosophie der Antike ist so facettenreich, dass wir sie heute in vielen Bereichen gar nicht mehr verstehen können, weil sie in den Kontext eingebunden war. Die Gefahr, das ist, glaube ich, das, was uns in der Gegenwart in besonderer Weise herausfordert. Die Gefahr, dass auf komplexe Zusammenhänge kurze und schnelle Antworten gegeben werden und diese unkritisch übernommen werden. Das ist etwas, wo auch, glaube ich, das Gemeinwesen, nicht nur die Kirche, auch die Gesellschaft an sich, sich klar positionieren muss und deutlich machen muss, es gibt nicht diese schnellen Antworten. Das verbindet dann Kirche und Staat.
Und es ist eine ganz andere Geschwindigkeit, ne? Wenn man früher am Dorfbrunnen Informationen bekommen hat und heute im Netz, im Internet, kann sich alles viel schneller verbreiten und wahrscheinlich deshalb auch eine größere Herausforderung.
Also die Wirkungsgeschichte ist vor allen Dingen größer. Auch am Dorfbrunnen früher kann Unwahrheit verbreitet worden sein. Klatsch und Tratsch war zu allen Zeiten ein gefährliches Instrumentarium. Nicht umsonst ist deshalb in den 10 Geboten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Das sind, denke ich, Mechanismen, die dem Menschen zu eigen sind in allen Zeiten. Aber das technische Instrumentarium, unter anderem des Internets heute, ist natürlich dazu geeignet, solche Unwahrheiten zu verbreiten und ja, populistisch auszuschlachten.
Wir bleiben ein wenig bei dem Thema noch, aber es gibt vorher Musik und danach finden wir möglicherweise und bestimmt noch weitere Antworten. Bei mir Matthias Fichtmüller aus dem Oberlinhaus. Und welche Musik hören wir jetzt?
Diesmal ist es Rio Reiser, der König von Deutschland, damals Tonsteine Scherben. Jetzt ist es das Lied Für immer und dich, ein einfach schönes Liebeslied.
Hören wir rein.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Wir sind heute in der Oberlinkirche, ein Ort der Ruhe und Stille. Bei mir Matthias Fichtmüller, Vorstand im Oberlinhaus. Was sagen Sie als Pfarrer zur Hektik der heutigen Tage?
Also ich glaube, Hektik ist etwas, was zunächst immer den Resonanzboden des eigenen Ichs sozusagen hervorruft. Ich empfinde die Hektik gar nicht so dramatisch. Es ist etwas, wie man damit umgeht. Ob man Hektik an sich heranlässt oder ob man Mechanismen findet, ein wenig sich selbst aus dieser Hektik herauszunehmen. Natürlich ist Hektik da. Natürlich ist die Verdichtung in unseren Lebensvollzügen, in der Arbeit, im Privaten enorm angewachsen. Die Sinneseindrücke auf uns, die auf uns einstürmen, werden immer mehr. Da braucht es Rückzugsräume, es braucht Mechanismen und es braucht, glaube ich, Orte, in denen man, ja, der Volksmund sagt, so schön runterkommen kann. Wir sitzen hier in einer, wie ich finde, wunderschönen kleinen Kirche. Das ist für mich so ein Rückzugsort, an dem ich mich selber runterdimmen kann.
Die Frage ist eben, gibt es Grenzen? Also ist der Mensch irgendwann nicht überfordert, diese Lage zu finden, also sich zurückzunehmen? Ne? Also ist der Mensch in der Lage, sich die notwendige Ruhe zu geben? Oder nehmen wir mal eine Bildsprache, in der Luft hängen immer mehr Bockwürste. Kann der Mensch damit umgehen oder sagen, nein, das ist nichts für mich, die lasse ich hängen? Oder gibt es in der menschlichen Natur irgendwie sowas wie den Drang, da muss ich reinbeißen und dadurch bleibt doch die Unruhe im Leben?
Also Unruhe im Leben ist ja erstmal nichts Schlimmes, finde ich. Wenn man, und das ist, glaube ich, ist meine Erkenntnis jedenfalls, ich kann ja nur für mich reden, wenn es einem gelingt, diese Begrenzung zu machen. Die Sucht oder die Sehnsucht in der Masse, egal ob an Informationen, ob an den Würsten, die Sie eben beschrieben haben, am Geld oder an was auch immer. Die Sehnsucht nach dem Meer treibt natürlich Menschen an, aber sie kann zu einer krankhaften Sucht werden, weil sie unendlich ist. Sie kann nie gestillt werden. Wenn die Maximierung des Lustgewinns, der sächlichen Dinge, wenn das Lebensziel ist, dann kommt man aus diesem Hamsterrad niemals raus. Und das ist für mich eine Erkenntnis, man kann es sowieso nicht schaffen. Dann kann man auch die Freiheit haben zu sagen, ich will in einigen Bereichen kürzer treten, ich brauche tatsächlich nicht alles.
Und manchmal gibt es ja so ein paar hilfreiche Regeln noch. Ja, wir reden ja vom Sonntag, da ist ja auch einer. Und ich finde, man sieht es an einkaufsoffenen Sonntagen. Ja, machen die Geschäfte auf, gehen die Menschen hin, lässt man sie zu, haben sie ein wenig, sagen wir mal, verordnete Ruhe.
Ja, es ist tatsächlich, finde ich, ein Bereich, in dem die Gesellschaft, der Staat regulatorisch eingreifen muss. Natürlich gehe ich im Urlaub auch, wenn ich Sonnabend ankomme, Sonntag Lebensmittel einkaufen. Das ist, denke ich, nicht die Frage, ob es einzelne Ausnahmen gibt. Die Frage ist, ob der Schutz des Sonntags, in dem übrigens Kirchen und Gewerkschaften nebeneinander stehen und sagen, das ist etwas, ein hohes kulturelles Gut in Deutschland jedenfalls, dass der Schutz des Sonntags tatsächlich erhalten bleibt als ein Ruhepol. Wir hatten es ja vorhin schon für die Menschen, die in einem Arbeitsrhythmus von Montag bis Freitag oder Samstag drinstehen, dass dieser eine Tag die Unterbrechung des Alltags auch wirklich erhalten bleibt.
Sie haben gesprochen von Süchten, die entstehen können. Da kann auch Shoppen dazugehören, Einkaufen. Lenkt das nicht wie vieles andere auch von so einer Art Urangst des Menschen ab? Also der Angst vorm Sterben zum Beispiel?
Erstmal glaube ich, es lenkt von der Angst oder es ist ein Ausdruck der Angst, nicht genug zu bekommen und damit die Sehnsucht nach dem eigenen Sinn, nach dem, was das eigene Leben ausmacht. zu kompensieren. Ob es die Angst vom Sterben sicherlich betäubt ist, das denke ich schon, da haben Sie recht, es betäubt. Und jede Betäubung unserer Ängste lässt diese Ängste natürlich nicht zu. Und von daher kann es auch eine Verdrängung einer Todesangst sein.
Darf ich Sie fragen, wie es bei Ihnen persönlich ist? Haben Sie Angst vorm Tod?
Ich bin sicher, dass wenn ich eines Tages sterbe, ich meine Mutter wiedersehen werde. Ich möchte nicht schmerzvoll sterben. Ich möchte nicht, natürlich, wenn es geht, keine lange, schlimme Phase des Endes haben. Aber das kann ich mir nicht aussuchen. Ich habe nicht wirklich Angst vorm Tod. Ich möchte nur gern noch ein Weilchen länger leben. Aber was sind meine paar Lebensjahre angesichts der Unendlichkeit der Zeit? Und wir dürfen eins nicht vergessen, die meiste Zeit leben wir nicht. Wir sind einen kurzen Moment in diese Welt geworfen.
Ein Wimpernschlag,
ein Hauch. Hoffen, dass wir es uns in dieser Zeit gut geht. Aber die meiste Zeit leben wir nicht. Und die entscheidende Frage ist, wo kommen wir her und wo gehen wir hin?
Jetzt habe ich nun heute in meiner Sendung einen Pfarrer neben mir sitzen und die Frage, die ich jetzt stelle, ist vielleicht zu komplex, aber ich stelle sie trotzdem, vielleicht können wir sie kurz beantworten. Wie sollte man mit Trauer umgehen? Gibt es so eine Art Grundregel dafür?
Also zunächst sollte man Trauer zulassen. Ich glaube nicht, dass es eine Grundregel gibt, aber man sollte diese Trauer zulassen. Tränen um einen Menschen, um den man trauert, gehören dazu. Es ist überhaupt kein Zeichen von Stärke, wenn man seine Gefühle unterdrückt oder verkapselt, wenn man die Tränen zurückhält. Und dann muss jeder für sich selbst wissen, ob Gespräche mit anderen, ob Gespräche über den Verstorbenen hilfreich sind oder ob es gut ist, miteinander zu schweigen. Meine Erfahrung ist, auch aus meinem eigenen Leben, wenn Menschen, die mir nahe standen, gestorben sind, dass es gut und hilfreich ist, wenn man sich gemeinsam erinnert. Erstaunlicherweise ist das Erinnern an den Klang der Stimme, das, was am ehesten verblasst. Wir haben heute viele Bilder, inzwischen gibt es ja auch jede Menge Film- und Videoaufzeichnungen, aber in der Erinnerung an Menschen der Vorvideo-Ära ist die Stimme das Erste, was verblasst. Gemeinsames Erinnern an Versuchen, das Wesen des Verstorbenen sich in Erinnerung lebendig zu halten, ich glaube, das kann helfen.
Helfen kann vielleicht auch, einen Ort zu finden, wo man sich in Ruhe mal zurückziehen kann, zum Beispiel eine Kirche. Diese Kirche ist einer Ihrer Lieblingsorte, wir haben ja vorher gesprochen, wo wir uns treffen wollen. Wo gehen Sie sonst noch so richtig gerne hin in Potsdam?
Ach, Potsdam hat so viele schöne Ecken. Ich bin lieber im Park Babelsberg als im Park Sanssouci.
Also dies, warum?
Ja, das Barocke ist nicht so sehr mein Ding. Ich finde diese englischen Gärten so dahingehaucht, das gefällt mir eigentlich, gefällt mir mehr. Und ja, das Oberlinhaus steht in Babelsberg. Ich will gar nicht die alte Kluft zwischen Babelsberg und Potsdam öffnen. Aber es ist eine schöne Architektur, es ist ein tolles Ambiente. Ich fühle mich hier in Babelsberg sehr wohl. Und viele Orte Potsdams sind wirklich Plätze, an denen man sich gern aufhält. Also jetzt natürlich das Palais Barberini, der Wiederaufbau des Stadtschlosses. Wenn der Turm der Garnisonkirche stehen wird. Es gibt so viele schöne Ecken, wo man einfach dankbar sein kann, wie sich diese Stadt entwickelt hat.
Jetzt kommt eine ziemlich direkte Frage. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, wenn Sie für Potsdam ein Wort hätten. Ein einziges. Also die Stadt in einem Wort beschreiben würden. Welches wäre das?
Sie ist einladend.
Das ist ein sehr schönes Wort, weil es letztendlich ja auch die Offenheit demonstriert. Und da komme ich zum nächsten Thema. Offenheit ist bei Ihnen ja auch wichtig, weil Sie haben richtig große offene Türen, ne, im Oberlinhaus für alle Menschen hier.
Ja, wir haben, und das ist ein bisschen das Dilemma, in dem wir stecken, wir haben tatsächlich ein Areal, 4,5 Hektar, hier mitten in Babelsberg, das wir mit Schranken sichern müssen, weil die Parkraumbewirtschaftung in Babelsberg ein eigenes Thema ist. Trotzdem ist das gesamte Oberlin-Gelände, einschließlich dieser schönen Kirche, tatsächlich ein offener und einladender Raum, den wir immer wieder auch für die Babelsberger, für die Potsdamer und für viele andere Gäste öffnen möchten. Wir machen das, indem wir zum Beispiel in der Adventszeit am zweiten Advent, dem Samstag vor dem zweiten Advent, einen großen Adventsmarkt hier anbieten, indem wir natürlich Tage der offenen Tür haben, indem wir einen kleinen Spielplatz auf dem Gelände haben, in dem natürlich auch Babelsberger Eltern mit ihren Kindern hinkommen. Also der Gedanke, dass dieses Gelände ein Teil des Gemeinwesens ist, der ist uns sehr wichtig.
Und man kann sich auch in diese wunderschöne Kirche setzen und auch gerne in die erste Reihe auf die linke Seite, wo Sie am liebsten sitzen. Warum?
Ja, ich habe einen schönen Blick auf den Taufengel in der Oberlin-Kirche. Wer von unseren Hörerinnen und Hörern hier noch nicht war, ist herzlich eingeladen. In dieser Kirche steht ein Sandsteinengel, den ein Künstler, Herr Wefink, entworfen hat. Und für diesen Engel, der eine Taufschale trägt, hat eine unserer Diakonissen damals Modell gestanden. Und wenn man den anschaut, dann kann man gar nicht anders, als sich freuen und auch ein wenig ruhig zu werden.
Wunderbar, das ist ein wirklich schönes Schlusswort, denn wir sind schon fast am Ende. Herzlichen Dank, Herr Fichtmüller. Das war schon unsere heutige Sendung Smürek trifft. Heute Smürek trifft Pfarrer Matthias Fichtmüller und Chef des Oberlin-Hauses. Wer mehr davon haben möchte, einfach mal herkommen. Ne? Ja, der Fichtmüller hat es beschrieben und sich umschauen. Wir wünschen einen schönen Sonntag, eine seelenvolle Zeit und haben noch einen Musiktitel aus der Playlist von Herrn Fichtmüller.
Wir nehmen von U2, I still haven't found what I'm looking for. Das ist ein sehr religiöser Text. Wer sich die Mühe macht, den mal zu übersetzen, der findet möglicherweise Antworten auch auf die berühmte Sinnfrage. Die Frage nämlich, wonach suche ich eigentlich? Und kann ich es finden, was ich in meinem Leben suche? Und ich glaube, man findet es bei Gott.
Radio Potsdam. Smürek trifft.